Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Gewalt statt Gedenken. Bei einer Demonstration im Gazastreifen gibt es Tote und viele Verletzte. Vaterschaftsurlaub. Die Auszeit bei Familienzuwachs wird es im Bundeshaus wohl schwer haben. Mediator gefunden, Jean-Luc Nordmann soll die Wogen glätten im Lohnstreit im Baugewerbe. Streiks in Aussicht. Sowohl Deutschland als auch Frankreich müssen sich auf den Stillstand bei der Eisenbahn gefasst machen. Pause zwecks Beruhigung. Die italienische Sportministerin fordert den Verzicht auf sämtliche Fußballspiele am Wochenende. Und das Rampenlicht zerstört Existenzen. Wie die Frontpage zum Opferaltar werden kann, ist Thema nach 6:30 Medienopfer. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Eine Gedenkveranstaltung in Gaza, 3 Jahre nach dem Tod des ersten Palästinenserpräsidenten Yasser Arafat, hat mit einer Schießerei geendet. Mehrere Menschen starben. Einige Quellen reden von 5 Toten, andere von 8. Über 100 Personen seien verletzt worden. Die rivalisierenden Palästinensergruppen beschulden sich gegenseitig, für den Gewaltausbruch verantwortlich zu sein. Irin Meyer.
Ein Meer von gelben Fatah-Fahnen breitete sich in der Innenstadt von Gaza aus. Bilder von Yasser Arafat wurden durch die Straßen getragen. Zu Zehntausenden kamen Fatah-Anhänger aus dem Süden und Norden des Gazastreifens. Anlass war der 3. Todestag von Yasser Arafat. Für die islamistische Hamas, die den Gazastreifen regiert, eine Machtdemonstration der ungeliebten palästinensischen Brüder. So blieb die Versammlung nicht lange friedlich. Wer zuerst geschossen hat, ist unklar. Fatah sagt, die Hamas-Polizei, die Hamas behauptet, Heckenschützen der Fatah. Als die ersten Schüsse fielen, blieben die Menschen zuerst noch geschlossen auf dem Kundgebungsplatz, dann aber flüchteten sie in Panik. Der neue Gewaltausbruch im Gazastreifen zeigt, wie tief der innerpalästinensische Graben ist. Gestern hatte Präsident Abbas in einer Rede in Ramallah am Grab Arafats schwere Vorwürfe an die Hamas gerichtet. Sie müsse ihren Putsch, wie er sagte, im Gazastreifen rückgängig machen, erst dann sei er bereit zum Dialog.
Die Art, wie Behörden Personen auf Listen von Terrorverdächtigen setzen, sei oft reine Willkür. So das Urteil von Europaratsermittler Dick Marty. Er hat untersucht, wie die EU und die UNO bei diesen sogenannten schwarzen Listen vorgehen und nun seinen Bericht präsentiert. Oftmals reiche ein vager Verdacht aus, so die Kritik, der dann aber gravierende Folgen habe. Die Verdächtigten dürften nicht mehr ins Ausland reisen und ihre Konten würden gesperrt. Marty fordert nun eine unabhängige Instanz, die prüft, ob ein Eintrag auf einer solchen Terrorliste überhaupt gerechtfertigt ist. Wenn es nach der Sozialkommission des Ständerats geht, wird es in der Schweiz keinen gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub geben. Mit 6-3 Stimmen hat sich die Kommission gegen eine Motion ausgesprochen, die der Nationalrat bereits gutgeheißen hatte. Großzügiger zeigte sich die Kommission bei den Kinderzulagen. Auch selbstständig Erwerbenden soll Anspruch auf Kinder- und Ausbildungszulagen zugestanden werden. In Spiez haben die Bauarbeiten für ein neues Sicherheitslabor des Departements VBS begonnen. Im Neubau können ab 2010 zum Beispiel biologische Kampfstoffe und gefährliche Erreger von Epidemien untersucht werden. Die Baukosten betragen gut 28 Millionen Franken. Der neue Laborkomplex dient militärischen und zivilen Zwecken. Im Streit um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag im Baugewerbe wird der ehemalige Direktor für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft, Jean-Luc Nordmann, die Vermittlung übernehmen. Darauf haben sich die Gewerkschaften Unia und Sina mit dem Baumeisterverband geeinigt. Beide Seiten gehen davon aus, dass ab nächster Woche erste Verhandlungen möglich sind. Der Russe, der nach der Flugzeugkatastrophe von Überlingen einen Fluglotsen von Skyguide tötete, ist frei. Vitali K. sei heute aus der Haft entlassen worden, zitiert die Nachrichtenagentur AP einen russischen Botschaftssprecher. Demnach plane Vitali K. noch heute Abend in seine Heimat nach Russland zurückzufliegen. Das Bundesgericht hat letzten Donnerstag entschieden, dass die Haftstrafe gegen den Russen nicht verlängert werden soll. Da er zudem 2/3 seiner Strafe bereits verbüßt hat, hat das Bundesgericht seine Freilassung angeordnet. Vitali K. verlor im Sommer 2002 seine Ehefrau und seine beiden Kinder. Sie starben beim Flugzeugunfall über dem deutschen Überlingen. Kurz vor Ablauf ihres Ultimatums an die Bahn drohen die deutschen Lokführer mit einer massiven Ausweitung ihrer Streiks. Offensichtlich habe der Druck mit dem 42-stündigen Ausstand im Güterverkehr nicht ausgereicht, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft GDL. Neue Arbeitsniederlegungen soll es frühestens am Mittwoch geben. Auch in Frankreich stehen die Zeichen auf Streik. Ab morgen Abend wollen die Eisenbahner auf unbestimmte Zeit das Land lahmlegen, um Staatspräsident Nicolas Sarkozy zur Rücknahme seiner Rentenreform zu zwingen. Die Beschäftigten der Energieversorger schließen sich ebenso an wie zahlreiche Studentenorganisationen. In der kommenden Woche wollen schließlich auch Richter und Anwälte die Arbeit niederlegen. Nach den Ausschreitungen von gewalttätigen Fußballanhängern gestern vor allem in Rom hat die Staatsanwaltschaft dort die Randalierer angeklagt. Gegen den Polizisten, durch dessen Schuss ein Fußballfan in der Toskana getötet wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Nun fordert Italiens Sportministerin eine Spielpause am Wochenende und zwar für alle Ligen zur Beruhigung der Lage. Tennis. Beim Masters-Turnier in Shanghai hat Roger Federer das erste Rundenspiel überraschend verloren. Der Weltranglisten-Erste aus der Schweiz unterlag dem Chilenen Fernando González mit 6:3, 6:7 und 5:7.
Biete Fragen, möchte Erklärungen. Italien versucht sich in der Analyse von Gewalt und Krawallen. Christlicher Präsident gesucht. Das Stelleninserat im Libanon steht fest, aber das Jekami bei der Diskussion lähmt das Land. Erkennungszeichen Risikoschutz. Das Rendezvous in Spiez beim künftigen Hochsicherheitslabor. Land und Leute im Ausverkauf. Der Erzbischof von Bukavu kennt die schmutzigen Geschäfte im Osten Kongos. Reiche Unbekannte, melde dich. Förderstiftungen in der Schweiz bleiben lieber anonym und schwächen sich damit selbst. Und gefunden öffentliche Aufmerksamkeit, verloren Würde und Ehre. Wie unsere Mediengesellschaft Opfer fordert, zeigen wir nach 6:30. Italien ist geschockt, noch immer benommen, vom Tod eines jungen Tifoso, der gestern auf einer Raststätte bei Arezzo einem Polizeischuss zum Opfer fiel. Für einige ist damit bewiesen, dass die italienischen Ordnungskräfte äußerst brutal sind und die Unruhen von Hooligans von Mailand bis Taranto, die es im Nachgang gab, werfen ihrerseits ein Schlaglicht auf die Gewaltbereitschaft von gewissen Gruppen. Gruppen allerdings, die nicht nur im Umfeld des Calcio zu suchen sind. Aus Rom, Rolf Pellegrini.
Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Unruhen in Rom. Vermummte und halbvermummte Gasseure mit Schlagstöcken und Messern bewaffnet und alles diente als Wurfgeschoss, waren auf Zerstörung aus. Es brannten Autos, es wurden Molotow-Cocktails gezündet. Die große Hoffnung war, auf Polizisten zu stoßen, um es diesen zu zeigen. Die Angst war angesichts der Stadtguerilla groß, nicht nur unter den Anwohnern, auch unter den Ordnungskräften. Sie wagten sich nur in größeren Formationen auf die Straße, wenn sie klar die Übermacht hatten. In 3 Kommissariaten verschanzten sich Polizisten wie in einer Burg, während die Aufrührerischen versuchten, die Kommissariate zu stürmen. Mehr Erfolg hatten die Casseurs bei ihrer Attacke auf das Gebäude des Olympischen Komitees. Da konnten sie eindringen und ihre destruktiven Energie freien Lauf lassen. Wie viele Schläger Rowdies gestern Nacht in Rom die Polizei und die Bevölkerung terrorisierten, 200, 800, man weiß es nicht. Die Schätzungen gehen auseinander. Bezeichnend war, dass Ultra-Hooligan-Banden vom AS Roma mit jenen von Lazio gemeinsame Sache machten. Normalerweise sind sie verfeindet, doch der Wille, auf Polizei hart zu gehen, war letzte Nacht ein übergeordnetes Ziel. Dass die Schläger gestern vorwiegend aus der Hooligan-Fußballszene stammen, in denen sich so viele Faschisten und einige Linkschaoten herumtreiben, kein Zweifel. Doch es dürften auch jene ihre Lust an der Gewalt ausgelebt haben, die den Calcio nicht als Vorwand für ihre Vergnügungen brauchen. Alle Gutmeinenden verwerfen seit gestern die Hände, sind bestürzt, reden kraftvoll nachdenklich von neuen Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. aber im Grunde herrscht Ratlosigkeit, denn der Gewaltausbruch kam nicht als Überraschung, sondern steht in einer Linie mit einer Ausfransung der Gesellschaft, in der immer mehr Personen Konflikt und Frustrationsbewältigung im Brutalitätsrausch suchen. Hin und wieder, und das ist doppelt gravierend, tun dies auch die Ordnungskräfte. Man denke nur an den G8-Gipfel von Genua 2001. In der Regel aber sind es mangelndes Training. Man setzt die jüngsten und unerfahrensten Polizisten als Ordnungshüter bzw. als Prügelknaben ein, die zu einem Drama wie jenem von gestern führen. Ein junger Polizist schoss zweimal Warnschüsse, sagte er, aber ein Schuss ging nicht in die Luft, sondern in den Nacken des Tifoso, eines milden Mannes, und traf ihn tödlich. Der Polizeiquästor sagte heute, man werde die Sache ganz genau zu klären versuchen, ging aber erneut von einem Versehen aus. Allerdings ließ er eine Ungewissheit erkennen. Es sei noch nicht ganz sicher, ob die Kugel wirklich vom jungen, unerfahrenen Polizisten stammte, meinte er sibyllinisch. Vielleicht werden wir es irgendwann mal genauer wissen. Der Ruf der Raudis aber, da sei vorsätzlich ein Mord begangen worden, tönt auch heute noch wie eine Rechtfertigung für ihre Guerilla-Aktionen.
Der Bericht aus Rom von Rolf Pellegrini. Und wieder fällt sie ins Wasser, die Wahl des libanesischen Präsidenten. Heute hätte der dritte Versuch stattfinden sollen, aber die Parlamentssitzung wurde erneut verschoben auf den 21. November, nur 3 Tage bevor die Amtszeit des jetzigen Präsidenten Emil Lahoud ausläuft. Regierung und Opposition können sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen und die Einmischung von außen erschwert das Ganze beträchtlich. Das Hin und Her um die Präsidentenwahl im Libanon zehrt an den Nerven. Zur Verständigung zwischen Bevölkerung und Politikern trägt das nicht bei. Aus Beirut, Irene Meyer.
In einem kleinen Land ist ein Präsident zu wählen. Er muss Christ sein, das ist die Bedingung. Eigentlich nichts, was die Welt bewegen sollte. Es ist ein lächerliches Schauspiel, sagt eine junge Chemikerin im Zentrum Beiruts. Entweder kümmern sich unsere Politiker nur um ihre eigenen Interessen oder sie schauen, was die Amerikaner und Europäer wollen, oder der Iran und Syrien. Khalas, wir haben genug, sagen viele Libanesen. Sie mögen keine Zeitung mehr aufschlagen, keinen dieser ewigen Fototermine betrachten. Alle die Sondergesandten aus nah und fern, die mit dem maronitischen, also christlichen Patriarchen Sphär auf roten Samtstühlen sitzen, anschließend mit Saad Hariri, dem Mehrheitsführer im Parlament, auf einem Divan und dann mit Parlamentspräsident Berri, der der Opposition angehört, auf einem anderen Sofa. Die reden und machen nichts, was das Land einigen könnte, sagt Marie, eine Christin, die ihr schönes Land im Schmutz versinken sieht und sich selber völlig ohnmächtig fühlt.
I love my country. I think it's one of the most beautiful countries. But I'd like to leave it. It's too dirty. People are dirty. Our politicians are dirty.
Warum aber dieses Gezerre? Warum diese internationale Einmischung? Weil sich in diesem grotesken Konflikt die Dinge und Interessen überschneiden. Der lokale libanesische Streit zwischen Opposition und Regierung ist gleichzeitig ein internationaler. Die antisyrische Regierungskoalition im Libanon wird von den USA und von Europa, angeführt von Frankreich, vorbehaltlos unterstützt und auch instrumentalisiert im Kampf gegen Syrien und den Iran. So findet Drusenführer Walid Jumblat, eine dominante und laute Figur in der libanesischen Regierungsallianz, im US-Fernsehsender CNN ein weit offenes Mikrofon, wenn er über den syrischen Präsidenten Assad herzieht und diesen als Schlechter und Tyrannen bezeichnet.
Look, as long as we have this tyrant, this butcher in Damascus alive, we won't be able to.
Kein Wunder, dass sich solches auf der Straße widerspiegelt. Die einen folgen Jumblat und der Regierungskoalition und sehen das Land Damaskus und Teheran ausgeliefert und fordern, Syrien müsse seine Hände vom Libanon lassen. Das Gegenteil ist wahr, sagt die Opposition und glauben viele Libanesen. Hauptsächlich die USA seien hier nämlich am Werk. Ihr Einfluss sei viel größer und direkter als derjenige Syriens. Hausgemacht sei da wenig, sagen Juristin Sumaya Assaf und die Ärztin Greta Samaha, die eine Drusin, die andere Christin.
Surely it's not a made thing.
For me it's a mixture. It's for sure a mixture.
Oh, so many sides. Especially the USA and Israel.
Alle mischen mit. Extrempositionen und Unbeweglichkeit in beiden Lagern beherrschen nach wie vor die Szene. Die Christen, aus deren Reihen der nächste Präsident kommen muss, sind gespalten, haben Anhänger im Regierungslager und in der Opposition und entsprechend unterschiedliche Kandidaten. 12 Namen zirkulieren und keiner passt beiden Lagern. Nun soll die Kirche das entscheidende Wort haben. Patriarch Nasrallah Sfer, der höchste christliche Würdenträger im Land, soll einen Vorschlag machen, über den das Parlament abstimmen kann. Sfer aber mag in diesem gefährlichen Poker nicht der Schiedsrichter sein und ziert sich. Es bleiben noch genau 12 Tage. Dann läuft die Amtszeit von Emil Lahoud, dem bisherigen Präsidenten, aus. Ein gefährliches Machtvakuum droht. Die Milizen bewaffnen sich und, so die Gerüchte, auch immer mehr Privatpersonen. Und selbst auf die Universitäten greift der politische Konflikt über, sagt Student Karim.
They beat each other up because of political differences. Université Saint-Joseph. It's a law faculty actually.
An der Saint-Joseph-Universität kommt es immer wieder zu Schlägereien, brisanterweise unter Jurastudenten.
Biologische Waffen in den Händen von Terroristen, was wir uns lieber nicht vorstellen, überlegen sich Spezialisten in Spiez sehr genau. Und sie werden dies künftig noch sehr viel genauer tun, im neuen Hochsicherheitslabor. Auch die gefährlichsten Erreger sollen dort erforscht werden, um für allfällige B-Waffenangriffe gerüstet zu sein. Heute war am Thunersee der Spatenstich und es ist klar, dass bei dieser Planung auch Bau und Betrieb der Anlage selbst zur heiklen Angelegenheit werden. Elmar Plotzer war in Spiez.
Im neuen Labor soll in Zukunft auch mit Erregern der Risikostufe 3 gearbeitet werden, beispielsweise mit Anthrax-Bakterien oder auch mit Viren der Stufe 4 wie Ebola, Lassa oder Marburg, die im Falle einer Infektion in den allermeisten Fällen beim Menschen zum Tod führen. Ein solches Hochsicherheitslabor in Nachbarschaft eines Wohngebiets, ein mulmiges Gefühl. Bedenkt man beispielsweise, dass in England der jüngste Ausbruch der Tierkrankheit Maul- und Klauenseuche offenbar einem Labor entsprungen ist. Franz Arnold, der Gemeindepräsident von Spiez, ist aber überzeugt, dass die Bevölkerung das Projekt für ein Hochsicherheitslabor mitträgt.
Bestimmt macht man sich auch Gedanken darüber, was passieren könnte. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass die Bevölkerung von Spiez sich bewusst ist, dass man in Anbetracht der heutigen weltweiten Gefahren sich auf allfällige Geschehnisse vorbereiten muss und dass es entsprechende Einrichtungen braucht.
Und die Erbauer des neuen Labors in Spiez versprechen, die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten. Man achte auf die Erdbebensicherheit, es gebe eine doppelte Hülle für das Gebäude, dazu ein Schleusensystem und überhaupt, es würden nur die qualitativ besten Materialien verwendet. Projektleiter Paul Bechler.
Das heißt konkret, beim Beton muss geachtet werden, dass wir einen rissfreien Beton bekommen, damit wir das sicherstellen können, damit nichts aus dem Labor austreten kann.
Auch wenn das Labor im Jahr 2010 seinen Betrieb aufnehmen wird, habe die Sicherheit die höchste Priorität. Zu Ausbildungszwecken hätten die künftigen Mitarbeiter schon ähnliche Labors in den USA besucht, erklärt Martin Schütz, Chef Biologie des Labors Spiez.
Ich persönlich habe auch schon Stufe 4 Labors betreten in diesen Schutzanzügen und es ist natürlich wichtig, dass man das üben kann und trainieren kann, bevor man dann wirklich eben mit den entsprechenden gefährlichen Krankheitserregern arbeitet.
Neben Ausbildung und Forschung wird das neue Labor in Spiez einen Hauptzweck haben, nämlich im Falle eines Falles eine schnelle und präzise Analyse durchzuführen. Ob man mit einem terroristischen B-Waffenangriff konfrontiert sei oder mit einer natürlich entstandenen Krankheitsepidemie. Ohne die richtige Analyse seien effiziente Gegenmaßnahmen gar nicht möglich.
Wichtig einfach ist, dass man möglichst rasch erkennen kann, um welchen Krankheitserreger es sich handelt, um damit dann auch rasch die medizinischen Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Bislang sei die Schweiz im Ernstfall auf ausländische Hilfe angewiesen. Mit dem neuen Sicherheitslabor erlange die Schweiz eine gewisse Unabhängigkeit, sagt Martin Schütz vom Labor in Spiez.
Und dazu verliert man in der Regel eben zu viel Zeit, wenn man die Proben ins Ausland schicken muss. Zudem hat man, wenn es eine Pandemie oder eine große Epidemie geben würde, dann auch in der Regel wahrscheinlich im Ausland die nötigen Nachweiskapazitäten nicht.
Auf der anderen Seite bestehe international ein großes Interesse, mit dem neuen Labor in der Schweiz zusammenarbeiten zu können. Denn wenn es um die Verbreitung von Krankheiten gehe, sei die Welt kleiner geworden.
Durch die intensive Reisetätigkeit nehmen natürlich auch die Krankheiten in unseren Breitengraden zu. Krankheiten, mit denen wir bis anhin gar nicht konfrontiert worden sind.
Ist auch die Vogelgrippe vorderhand aus den Schlagzeilen verschwunden, die Möglichkeit einer weltweiten Grippepandemie bleibt real.
Inlandredaktor Elmar Plotzer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Stiftungen, Kulturförderung durch Unbekannte und Medienopfer, Exekution durch Wort und Bild. Zuerst aber Afrika, genauer Kongo, Ostkongo. Dort sind Überfälle, Vergewaltigungen, Mord und Zerstörung ein Jahr nach den ersten demokratischen Wahlen immer noch alltäglich. Gewalttätige Milizen beherrschen die Szene. François-Xavier Maroy, der Erzbischof von Ostkongo, sieht hinter dieser Gewalt nicht nur den ethnischen Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Er weist auf einen weiteren, wichtigen Zusammenhang hin, die Plünderung der immensen Ressourcen des Landes, wirtschaftliche Interessen also. Auf Einladung des Fastenopfers besucht Maroy derzeit die Schweiz. Rudi Küng hat mit ihm gesprochen.
Erzbischof Maroy lebt in Bukavu, der Grenzstadt Ostkongos zu Ruanda und Burundi. Hier waren nach dem Sturz des Völkermordregimes in Ruanda 1994 eine Million Hutu-Flüchtlinge über die Grenze nach Zaire geströmt, wie Kongo-Kinshasa damals hieß. Unter ihnen befanden sich auch ruandische Armeeeinheiten und Völkermordmilizen, sogenannte Genocidaire. Während die Flüchtlinge längst wieder nach Ruanda zurückgekehrt sind, sind die Genocidaire noch heute im Kongo, gemäß UNO-Angaben etwa 10.000.
Ces gens qui sont vraiment rendus à l'état sauvage dans les forêts congolaises.
Diese Milizen lebten wirklich wie Wilde im kongolesischen Busch, sagt Erzbischof Maroy. Sie vergewaltigten die Frauen, plünderten das Vieh, töteten die Menschen und verwüsteten die Dörfer.
Ils vont violer les pauvres femmes. Ils vont piller le bétail. Ils vont tuer les hommes. Ils ravagent.
Die Regierungen Kongos und Ruandas müssten gemeinsam nach Wegen suchen, wie man diesen wild gewordenen Menschen helfen könne, die menschliche Würde wiederzufinden, sagt der kleingewachsene Kirchenmann, der sich unerschrocken für den Frieden einsetzt.
Le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais devaient se mettre ensemble pour chercher comment aider ces hommes qui sont devenus sauvages aujourd'hui à recouvrer eux aussi la dignité humaine.
Nicht die Wiederherstellung der Würde, sondern die Entwaffnung der ruandischen Völkermordmilizen, wenn nötig mit Gewalt, hat die kongolesische Regierung an diesem Wochenende Ruanda zugesagt. Nicht zum ersten Mal. Ruanda verspricht im Gegenzug, den Nachschubweg des kongolesischen Tutsi-Rebellenführers Laurent Nkunda zu blockieren. Nkunda hat eine auf 10.000 Mann geschätzte Milizarmee aufgebaut, um, wie er sagt, drohende Massaker an den Tutsi im Kongo zu verhindern. Nkundas Milizionäre jedoch verüben nicht anders als die ruandischen Völkermordmilizen Gewaltexzesse in der ostkongolesischen Bevölkerung und verbreiten Angst und Schrecken. Über 300.000 Menschen wurden von ihren Wohnorten vertrieben. Doch damit nicht genug, fährt Erzbischof Maroy weiter. Der Osten Kongos sei reich an Gold, Diamanten, Mineralien und Hölzern.
Dans un rayon, un carré minier, où on peut extraire quelque chose.
Und wo immer es einen Rohstoff abzubauen gäbe, fände sich bald ein selbsternannter Oberst, der eine Truppe zusammengestellt und sich die Mine angeeignet habe. Solche Leute aber seien auf Hintermänner angewiesen, die ihnen die Waffen lieferten.
Ce ne sont pas les locaux seulement qui sont là dedans. De là, d'où viennent les armes?
Jene, die diesen lokalen Milizenchefs die Waffen verschafften, zähle er ebenso zu den Kriegsmachern. Schließlich müssten die Rohstoffe ins Ausland geschafft werden. Nicht über die Straße, sondern auf dem Luftweg, mit Helikoptern, von denen es viele gäbe, oder mit Flugzeugen wie den berüchtigten Antonov und anderen.
In tout cas, c'est plein d'hélicoptères. Les avions Antonov, dont vous avez...
Die Flugzeuge benutzten die vielen inoffiziellen und kaum sichtbaren Pisten, die es überall in dem großen bewaldeten Land gäbe. Die Bevölkerung vor Ort, die Opfer der Gewalt sei, wisse dies genau.
Ils y vont et ils opèrent, et au vu et au su de cette population victime.
Erzbischof Maroy verweist darauf, dass auch angesehene multinationale Firmen in den Ressourcenraub im Kongo verwickelt sind, aufgrund fragwürdiger Konzessionsverträge. Dies haben auch UNO-Untersuchungen bestätigt. Und deren Interessen würden sogar von westlichen Botschaftern im Kongo vertreten, wie er unlängst bei einem Besuch von 6 Botschaftern gleichzeitig in seinem Büro habe erfahren müssen. Dagegen vermöchten die eben erst ins Amt eingesetzten Behörden wenig auszurichten, auch wenn sie es versuchten, meint der Priester. Die Ausländer profitierten von dem unzulässigen Rohstoffabbau im Kongo, das Volk aber habe nichts davon.
Money makes the world go round und Geld entscheidet oft auch über Sein oder Nichtsein von kulturellen Projekten. Wenn die öffentliche Hand abwinkt, bleiben immer noch Stiftungen. Am Angebot fehlt's ja nicht. Mit 12.000 gibt es in der Schweiz überdurchschnittlich viele, Tendenz zunehmend. Und jede vierte private Förderstiftung engagiert sich im kulturellen Bereich. Oft ist aber wenig klar, wer zu welchem Zweck hinter einer Stiftung steht. Ein Treffen zwischen Bund und Stiftungen soll übermorgen Mittwoch mehr Transparenz schaffen. Doch das ist erst ein Anfang. Kulturredaktorin Nadja Fischer.
Tue Gutes, aber sprich nicht darüber. Nach diesem Motto arbeiten bis heute viele private Stiftungen. Sie sind so diskret, dass niemand weiß, wie viele Förderstiftungen es hierzulande genau gibt. Geschweige denn, wie viel Geld sie jedes Jahr in Kulturprojekte stecken. Klar ist aber, nur schon die 47 Stiftungen, die im Verein Swiss Foundations zusammengeschlossen sind, haben letztes Jahr mit 30 Millionen Franken Kultur unterstützt. Das ist immerhin so viel Geld, wie die Bundeskulturstiftung pro Helvetia jedes Jahr verteilt. Private Stiftungen sind also aus der Kulturförderung nicht mehr wegzudenken. Die Zusammenarbeit mit den staatlichen Förderstellen steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Bert von Wartburg, bei der Basler Christoph-Merian-Stiftung für Kultur verantwortlich und Präsident des Vereins Swiss Foundations.
Wir würden uns wünschen, als private Player im Kulturbereich ernst genommen zu werden. Und das bedeutet eben auch, dass man mit den Privaten spricht.
Und zwar schon bei der Entwicklung einer Idee. Ein Beispiel vom Pro Helvetia-Programm Echos, mit dem die Bundeskulturstiftung innovative Volkskultur fördern will, seien die privaten Stiftungen überrascht worden. Eine Tatsache, die auch Benno Schubiger von der Sophie- und Karl-Binding-Stiftung stört. Denn die Pro Helvetia habe die einzelnen Echos-Projekte nicht etwa ganz finanziert.
Dann kommen die angestoßenen Projektträger zu den privaten Förderstiftungen und sagen, ja, wir haben jetzt das Geld glücklicherweise ja erhalten, aber es reicht noch nicht, können Sie uns nicht noch weiter finanzieren? Und wir erfahren aus der Zeitung, dass Pro Helvetia sein Pfauenrad mit diesen angestoßenen Projekten schlägt, da wäre ein Gespräch zuvor oder ein Austausch hilfreich gewesen.
Pius Knüsel von der Pro Helvetia will die Kritik an seinem Vorgehen in Sachen Echos nicht stehen lassen. Dass das Volkskulturprogramm in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit erhalten würde, habe er ebenso wenig erwartet, wie dass Echos-Dossiers bei privaten Stiftungen landen würden. Knüsel sagt aber auch,
kann ich diesen Unmut verstehen. Es gibt aber außerhalb Swiss Foundations natürlich auch keine direkte Anlaufstelle, muss ich sagen, wo sich Stiftungen in großer Zahl dann zusammentun, wo man einen Gesprächspartner hätte und damit vielleicht hunderte von Stiftungen erreichen könnte.
Ein Punkt, an dem Pius Knüsel bei Swiss Foundations offene Türen einrennt. Für Bert von Wartburg und auch für Benno Schubiger steht fest, auch die Stiftungen selber müssen über die Bücher. Sie sollten den Schritten die Öffentlichkeit wagen, ihre Förderkriterien offenlegen und vermehrt gemeinsam an einem Strick ziehen. Dies sei auch vor dem Hintergrund des neuen Kulturförderungsgesetzes wichtig, so von Wartburg. Dieses schlägt vor, dass sich der Bund aus der direkten Kulturförderung zurückzieht und diese den Kantonen, Städten und den Privaten überlässt.
Das ist enorm wichtig, dass wir nicht Lückenbüßer werden für staatliche Sparpolitik oder staatliche Kulturpolitik, die Aufgaben zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden hin und her schiebt. Und am Schluss sind es dann die Stiftungen, die irgendwie als Lückenbüßer einspringen müssen, wenn Kulturschaffende einfach nicht mehr Unterstützung erfahren.
An einem Treffen mit Jean-Frédéric Josselin, dem Kulturchef des Bundes, wolle Swiss Foundations Mitte November diese Befürchtungen ansprechen und wenn möglich einen dauerhaften Kontakt etablieren. ganz nach dem Motto Gutes tun und darüber sprechen, auch mit dem Kulturchef.
Nadja Fischer. Es ist 18.31 Uhr, das Dossier. Wenn im allgemeinen Medienlärm mal wieder besonders laut getrommelt wird, wenn alle hinter der gleichen Geschichte herrennen und sie oft viel größer reden und schreiben, als sie eigentlich ist, dann sprechen wir von sogenannten Media-Hypes. Auf Deutsch heißt das Rummel, aber auch Schwindel. Die Wahrheit wird schnell zur Nebensache. Und dabei kommen fast immer auch Menschen unter die Räder. Menschen, die an die Öffentlichkeit gezerrt, zu Medienopfern werden. Der Zürcher Psychoanalytiker Mario Gmür beschäftigt sich seit Jahren als Therapeut mit solchen Fällen und hat auch darüber publiziert. Mein Kollege Martin Durer fragte Gmür, was ist das, ein Medienopfer?
Ein Medienopfer, darunter verstehe ich eigentlich Menschen, die durch eine aggressiv bloßstellende Publizistik in Berichten, in Kommentaren geschädigt worden sind, welche, einmal ganz pragmatisch gesagt, in Schlagzeilen zerfetzt, welche vorverurteilt worden sind, in ihrer Würde zerstört, zum Teil auch sogar in ihrer sozialen Existenz dann völlig ruiniert, die meistens in ihrer schützenswerten Geheimsphäre, in der Privatsphäre und in der Intimsphäre verletzt worden sind.
Das heißt, Medienopfer sind grundsätzlich immer Journalistenopfer.
Ich würde sagen, es ist so, dass eigentlich Öffentlichkeit grundsätzlich ein Glatteis ist, wo man sich Verletzungen holen kann, wo man Gefahren ausgesetzt ist. Denn das Verhältnis zur Öffentlichkeit ist immer schwierig des Individuums, es ist asymmetrisch. Wir haben eine David-gegen-Goliath-Situation. Es ist auch irreversibel, Falschnachrichten können nur ungenügend korrigiert werden. Alles ist omnipräsent im heutigen Internetzeitalter, also Fehlinformationen, Fehlbeurteilungen sind weltweit abrufbar. Und dann etwas ganz Banales, nämlich die Darstellungen in der Öffentlichkeit führen immer zu einer Stigmatisierung. Eine Persönlichkeit ist dann eigentlich meistens nur noch anhand eines einzelnen Merkmales, eines Skandalisierungsmerkmales sehr oft dann bekannt.
Gut, wenn ich jetzt doch zusammenfassen will und das ganz einfach zusammenzufassen versuche, könnte ich sagen, ein Medienopfer leidet immer an einer Überdosis Öffentlichkeit.
Das kann man nicht so sagen, sondern es gibt verschiedene Kategorien von Medienopfer, die ich auch in meinem Buch eben das Medienopfer-Syndrom definiert habe. Ich will vielleicht nur zwei, drei erwähnen. Nicht? Es gibt einmal Paparazzi-Opfer, die Opfer sind der Jagd, der Überdosis Aufmerksamkeit durch die Journalisten, durch die Umgebung. Dann gibt es die Outing-Opfer, die geoutet worden sind, wo etwas höchst Intimes an die Öffentlichkeit getragen worden ist. Oder es gibt zum Beispiel auch die Falschdarstellungsopfer, bei denen einfach falsche Angaben, falsche Merkmale in die Öffentlichkeit gesetzt worden sind.
Wir haben vorhin über die Verantwortung der Journalisten gesprochen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel von den Paparazzi-Opfern sprechen, dann haben wir es ja da auch mit Leuten zu tun, die einen ungemeinen Drang nach Öffentlichkeit haben normalerweise. Das heißt, die gewissermaßen die Journalisten auch provozieren und fast schon einladen.
Ich würde sagen, es gibt sicher auf der einen Seite die Selbstverantwortung jener, die in die Öffentlichkeit drängen. Aber ich bin doch der Meinung, dass es die ethische Pflicht der Journalisten ist, auch hier gewissermaßen die Grenzen einzuhalten. Sie sollten die Unerfahrenheit und Labilität von vielen Menschen nicht recht eigentlich ausschlachten für ihre medialen Inszenierungen. Denn es gibt viele Menschen, die aus einer krankhaften Geltungssucht oder zum Beispiel wegen einem gesteigerten Mitteilungsbedürfnis oder weil sie einen biografisch bedingten Zuwendungsmangel so kompensieren, aus der Einsamkeit heraus unkritisch verführbar sind durch die Medien und die Wirkung ihres Öffentlichseins und die Konsequenzen eigentlich nicht richtig abschätzen können.
Reden wir mal über diesen Begriff Öffentlichkeit. Spielt denn die Öffentlichkeit heute eine andere Rolle als, sagen wir, vor 20, 30, vor 50 Jahren? Vielleicht Sie beschreiben in Ihrem Buch ja sogar einen Fall, der von Anfang 20. Jahrhundert kommt. Wie hat sich die Öffentlichkeit in dieser Zeit entwickelt?
Ja, ich würde es vielleicht mit einem Satz sagen. Die heutige Zeit hat so gewissermaßen das Kerzenlicht immer mehr durch das Rampenlicht ersetzt. Das heißt, unsere Wohnstuben werden überschwemmt von Öffentlichkeit. Und es findet auch hier eine Globalisierung statt. denn Öffentlichkeit hat so gewissermaßen die Dorfbrunnenfunktion übernommen. Auch heute, das Quartierfest findet eigentlich am Bildschirm statt, am Samstagabend schauen alle die gleichen Unterhaltungssendungen am Bildschirm. Der Mensch ist eigentlich gleichermaßen gemeinsam und einsam geworden. Jeder schaut mit anderen das gleiche Bild, aber jeder ist für sich allein.
Sie haben jetzt genau die dritte Seite mit ins Spiel gebracht, nach den Journalisten, nach den Opfern, auch das Publikum, das ja ganz offensichtlich so etwas will. Die Medien sind nur ein Ausdruck einer Gesellschaft, die Exhibitionismus und Voyeurismus offenbar will und massenhaft konsumiert. Warum denn?
Ich würde meinen, der Voyeurismus ist natürlich ganz allgemein eine Möglichkeit, die menschliche Neugier zu realisieren. Das ist auch gut so. Das ist eigentlich ein allgemein menschliches Bedürfnis, eben zu sehen und Erkenntnisse zu gewinnen. Problematisch wird es eigentlich nur dort, wo der Voyeurismus eine, ich würde sagen, aggressive, sadistische Komponente hat, wo er missbraucht wird für das Wiederaufleben-Lassen des mittelalterlichen Prangers, nicht? Das hängt auch damit zusammen, dass Menschen sehr oft Gewalt und Gewaltdarstellungen eigentlich recht genießen. Es ist eine Möglichkeit, die Angst, die Gewalt auslöst, gewissermaßen aus einer sicheren Position des Betrachters zu erleben, unter dem Schutz der Asymmetrie. Mir kann nichts passieren, ich bin nur der Zuschauer. Und eben diese Gewaltdarstellungen fast kulinarisch, hedonistisch, würde ich sagen, im Sinne eines Glücksgefühls eben zu genießen.
Und genau mit diesem Bedürfnis des Publikums spielen die Medien und argumentieren, auch wenn sie sich rechtfertigen. Michael Ringe zum Beispiel spricht von der täglichen Abstimmung am Kiosk. Alles, was gekauft wird, ist okay. Was antworten Sie ihm?
Ich würde sagen, das ist eine ultraliberale Einstellung. Aber es gibt eben dann auch Schadenauswirkungen und das sind die Medienopfer, welche von einem großen Publikum dann eben auch mitproduziert wird, auch von der Zuschauerschaft, nicht nur von den Journalisten, welche diese Entwicklung des Journalismus mit der zunehmenden Brutalisierung mitfördern.
Wir haben in den letzten Jahren in der Politik beobachtet und jüngst auch im Wahlkampf, dass Kampagnen immer härter geführt werden, dass zum Teil Menschenwürde verletzt wird, dass ein Nationalrat sogar argumentiert, besser eine gut verkaufte Lüge als eine schlecht verkaufte Wahrheit. Ist das Ausdruck dieser Medienentwicklung oder fördert das diese Medienopferentwicklung, mit der Sie sich beschäftigen?
Ich stelle mir vor, dass der Nationalrat das nicht als Bekenntnis gesagt hat, sondern eben als kritische Erkenntnis in einem gewissen Sinn. Er hat damit die zynische Haltung charakterisiert. Und es ist eben so, dass die Boulevardmedien pflegen immer mehr diesen Geist, diesen zynischen Geist, wo sie die medienethischen Qualitätsmerkmale, nämlich Faktentreue, Ausgewogenheit, Unabhängigkeit und so weiter, nicht mehr einhalten. Und es ist so, dass Informationen immer mehr nach ihrem Sensationswert als nach ihrem relevanten politischen Wert, nach ihrem Informationswert vermittelt werden und das Geschäft mit der Unwahrheit und mit Indiskretionen eigentlich immer schärfer betrieben wird. Man könnte sagen, die Boulevardmedien liefern heute Indiskretionen à discretion. Es ist eine süchtige Entwicklung entstanden und das schafft natürlich schon Medienopfer.
Der Zürcher Psychoanalytiker Mario Gmür, Martin Durrer, hat mit ihm gesprochen. Das Buch zum Thema heißt «Das Medienopfersyndrom». Mit dem Thema Media Hypes beschäftigt sich morgen auch das vierte DRS Radiosymposium in Zürich. Weitere Informationen finden Sie unter www.radiosymposium.ch. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.